Ein bisschen kalt draußen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen Ihnen alle. Ja, und eigentlich soll man das nie mit einer Entschuldigung beginnen, aber ich mache das. Sorry dafür, dass letzten Freitag die Vorlesung ausfallen musste. Ich war ein bisschen übelkrank, aber es geht wieder. Also ich stehe wieder auf zwei Beinen und mit ein bisschen Schmerzmittel bin ich auch schmerzfrei. Danke für Ihre Geduld und vor allen Dingen auch herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche. Danke sehr. So, jetzt zu unserer heutigen Vorlesung. Elementare Datentypen Teil 3, Zeichenketten. Das ist ein richtig spannendes Thema, denn ob Sie es jetzt glauben oder nicht, das Ding heißt zwar Computer, Rechner, aber es wird viel, viel mehr Text verarbeitet, ja? Ja, es wird viel mehr Text verarbeitet als Zahlen. Jetzt hören Sie mich besser, lauter, ne? Das ist für mich ganz schwer kontrollierbar, dass ich gehe hier raus und bleibe jetzt hier auf der Seite, dann geht's. So, wird sehr, sehr viel Text verarbeitet und deshalb ist dieser Datentyp besonders wichtig. Vorab noch ein Hinweis für die Physiker. Das Nebenfach brauchen Sie, laut Ihres Studienplans brauchen Sie 12 benotete CP. Das Modul PRG1 hat aber nur 11 benotete CP. Und PS2 ist unbenotet. Nach Anfrage im Prüfungsamt Physik hat man aber geantwortet, wenn 11 CP benotet sind, können die 2 CP von PS2 unbenotet bleiben. Also sie sind hier auf sicherer Ebene. Das gibt mir aber auch das Stichwort zu PS2. PS2 wird jetzt bald beginnen mit den ersten beiden Vorlesungen. Das sage ich dann nochmal ausdrücklich an. Und wer dann teilnehmen will, kann teilnehmen. Jeder von Ihnen kann teilnehmen, wird sich dann nur in einem Kurs eintragen müssen und dann wird es eine entsprechende Aufgabe geben. Es ist nur eine Aufgabe dieses Jahr, aber sicherlich interessant. Und Sie werden, zumindest wenn Sie sie sorgsam durchführen, viel dabei lernen. Ja, der Rückblick. Gab es Schwierigkeiten bei den Übungsblättern oder aktuell EPR? Wer kann schon Mau Mau spielen? Viele können Mau Mau spielen. Aber das war eigentlich gar nicht die Frage. Wessen Computerprogramm kann schon Mau Mau spielen, war doch die Frage. Auch. Ja. Okay. Ja, es ist nicht so ganz einfach, aber Sie sind hier an die Universität gekommen, um sich Herausforderungen zu stellen und das ist eine. Nehmen Sie es so, denken Sie immer daran, geben Sie auch etwas ab. Es gibt viele, viele einzelne Punkte oder einzelne Aufgabenteile, wo Sie Punkte sammeln können, ohne dass alles komplett funktioniert. Ja? Weil manche haben so einen Vollständigkeitstrieb und geben dann dummerweise nicht ab. Und das ist einfach dumm. Beispiel, für jeden Testfall, den Sie, was übrigens auch professionell ist, bevor Sie es implementiert haben, entwickeln, kriegen Sie am Ende Punkte. Obwohl die Implementierung nicht steht. Es war explizit nach Testfällen gefragt. Also denken Sie sich sinnvolle Testfälle aus Ihrer Sicht aus. So ganz kritisch können wir da ja noch gar nicht sein, weil das haben wir ja noch gar nicht behandelt. Also voran. Also jeder kann das schaffen. Okay. Unser heutiges Lernziel. Wir hatten die anderen Basisdatentypen oder elementare Datentypen behandelt. Ziel ist es nun, den Datentyp String als Programmiererin kennen und beherrschen zu lernen. Strings sind ein Sequenzdatentyp, darum unterhalten wir uns speziell nochmal über die Möglichkeiten, die wir bei Sequenzdatentypen haben. Und die werden wir dann am Freitag auch nochmal erweitern um viele weitere Alternativen dazu. Es geht nämlich ums Indexieren und Slicen. Und das klingt vielleicht langweilig, aber die Damen oder die Herren, die da oben gerade gehen, werden dann an der einen oder anderen Stelle auf die Nase fallen, bin ich ganz sicher. Weil das verhält sich manchmal so ein bisschen anders als unmittelbar erwartet. Und das müssen Sie am Ende wissen, darüber Bescheid wissen, aber auch können. Und weitere Escape-Sequenzen noch kennenlernen zu Strings. Gut, das ist die Übersicht für den heutigen Tag, also ganz allgemeine Sachen, übliche Zeichensätze, erste Programmierungserfahrungen haben Sie ja schon, aber dann Indexierung und Slicing bei Sequenztypen. Alles das, was ich da vorstelle, gilt für jeden Sequenztyp, also jeder Typ, der indexierbar zugreifbar ist oder über Indizes zugreifbar ist. Dann einiges zu Stringfunktionen und spezielle Castings, wobei wir uns da weitgehend auch zurückhalten. Was heißt denn eigentlich Text? Ja, jetzt sind Sie vielleicht ein bisschen überrascht. Textus steht für Gewebe, Geflecht oder Stoff. Das ist jetzt ein anderer Stoff als das, den man so in der Diskothek kriegt. Aber es ist hier noch richtiger Stoff. So ist es gemeint. Gut, das ist vielleicht der Hintergrund. Wir haben linearen Text und wenn Sie lesen und diesen konsumieren, dann lösen Sie diesen linearen Text, diese lineare temporäre Aneinanderreihung von Zeichen auf in ein semantisches Netzwerk in Ihrem Kopf. Der Text verstrickt und verflechtet Objekte und Akteure miteinander. Also eine ganz wichtige Rolle und die müssen wir auch betrachten. Wie wird ein Text dargestellt? Es gibt gesprochenen Text, das was Sie von mir jetzt gerade wahrnehmen. Es gibt aber auch Schriften. Und Schriften sind also etwas, mit der ich Schrift fixieren kann. In der Kulturgeschichte der Menschheit übrigens was ganz, ganz Wichtiges. Schrift war nicht immer da, sondern musste erst entwickelt werden. Und es gab sehr unterschiedliche Entwicklungen. Von einer Phonemschrift oder Lautschrift, so wie wir sie benutzen, zur Silbenschrift, beziehungsweise ganze Wörter oder Begriffe können als Symbol oder Zeichen da zusammengefasst sein. Wir benutzen allgemein und alle westlichen Sprachen das eine sogenannte Alphabetschrift. Und da gibt es die ganzen lateinischen Schriften. Sie kennen aber auch gleich bestimmte Sonderzeichen, zum Beispiel im Dänischen oder Norwegischen. Ich weiß gar nicht, was das ist da. Es gibt echte Lautschriften, die Sie auch kennen. Im Englischunterricht oder Französischunterricht haben Sie das kennengelernt, wo Sie Lautschrift lesen, üben sollten. Es gibt auch ganz andere Sachen, also Kyrillisch zum Beispiel sieht anders aus, Griechisch sieht auch anders aus. Dagegen gibt es aber auch Wortbildschriften. Also hier aufgezählt ein paar Beispiele. Aber damit ist lang nicht Schluss. Es gibt auch viele Sonderformen. Logogramme als Zeichen, das beginnt bei Ziffern. Ziffern ist ja was anderes als ein Buchstabe. Mit Ziffern können Sie so kein Wort schreiben. Gibt es arabische Schriftziffern, römische Ziffern, Symbole in der Mathematik, auch die gibt es eine ganze Menge, die da benutzt werden. Piktogramm, also Integralsymbol und so weiter, was weiß ich. Piktogramme kennen Sie auch alle. Und seit, 10 Jahren die Emojis. Übrigens, ob Sie es glauben oder nicht, erst letztes Jahr wurden in einem bestimmten Zeichensatz, den wir nachher besprechen, dem Unicode, 68 neue Emojis zugelassen. total bekloppt. Aber so ist es nun mal. Ja. Und ist, auch hier sehen Sie gleich eins. Es ist zwar ein Zeichen, ich darf hier nicht hingehen, ein Zeichen, das auch eine Bedeutung und einen Namen hat, wie Grinning Face zum Beispiel, aber auf unterschiedlichen Geräten sehen die Dinger anders aus. Ihnen wahrscheinlich noch nie aufgefallen oder selten aufgefallen, aber so ist das nun mal und das ist auch erlaubt. Aber zurück zu den Schriften. Schriftsysteme der Welt, geklaut aus der Wikipedia, steht aber auch Gott sei Dank da. Ja, sieht so aus, als wenn das Russisch alles dominiert. Es liegt aber nicht an der Anzahl der Sprecher, sondern an der Größe des Landes. Gut, gerade im südostasiatischen Raum gibt es sehr, sehr viele Sprachen, die da gesprochen werden. Jetzt noch eins, Alphabet in der Informatik ist etwas leicht anderes. Ja? Und zwar in der Informatik versteht man unter einem Alphabet eine total geordnete endliche Menge von unterscheidbaren Zeichen, müsste eigentlich gar nicht dastehen, weil alle Elemente einer Menge müssen unterscheidbar sein, sonst können sie keine Elemente einer Menge sein. Gut. Das symbolisiert man häufig mit dem großen Sigma, diesem rot gekennzeichneten Symbol da. Dann, was ist eine Zeichenreihe? Eine Zeichenreihe oder ein String ist nichts anderes als aus dem Alphabet einzelne Elemente rausnehmen und aneinander zu reihen. Aneinander reihen. Konkatenieren. Übrigens auch das leere Wort gehört immer zur Menge dazu, so wie die leere Menge immer Teilelement der Menge ist. So, das ist eine Zwischenzusammenfassung, das haben wir alles begriffen, das ist ganz einfach. Aus Text bilden wir Sätze, Text besteht aus Sätzen und Sätze bestehen aus Wörter und Wörter bestehen aus Zeichen. So könnte man sagen, so würde sich das hierüber schließen. Text wird mit Hilfe einer Schrift repräsentiert, besteht aus Zeichen. Ja, und diese Zeichen kodieren entweder Phoneme, Silben, Wörter oder Begriffe. Gut, sie sind in einem Alphabet geordnet, haben also in der Regel eine Ordnungsnummer oder Alphabet, wissen Sie, ist ein wichtiger Hintergrund. Sie können auch Sonderzeichen oder Symbole enthalten. Und dann noch etwas, was man vielleicht nicht so ganz einfach sieht. Diese Zeichen konkatenieren. Ne, so ist es Mist. Konkatenieren. Oh, da sind gleich mehrere Sachen schiefgeraten in dem Wort. Das merken Sie sich bitte nicht. Ja, obwohl ich das jetzt in der Version in der Klausur akzeptieren würde. Okay. Ist konkatenieren, also Zeichen aneinander fügen zu einer endlichen linearen Reihe von Zeichen, das würden wir dann eine Zeichenkette nennen. Und diese Zeichenkette, die wird durch ein Encoding in Bytes umgesetzt und durch ein Decoding von Bytes erhält man wieder Zeichenketten. Alles ganz einfach. Jetzt zu den Zeichensätzen, die wir so auf dem Computer haben. Und das ist eigentlich etwas historisch, hat man diese Trennung, die ich eben hier so beschrieben habe von Zeichen und dann Encoding in Bytes und so, nicht so ganz streng durchgeführt, sondern man hat Zeichensätze definiert. Und dann gleich gesagt, zu diesem Zeichensatz gehört die Nummer. Dass jedes Zeichen hatte eine Nummer, zum Beispiel das große A hatte im ASCII-Code hatte die Nummer 20. Ist halt so. Okay, das hat man gleich so zusammengepackt und definiert. Und Okay, damit hatte man die Menge der verfügbaren Zeichen. Der druckbaren Zeichen, nicht alle Zeichen mussten druckbar sein. Ich muss hier bleiben, nicht alle Zeichen mussten druckbar sein, aber viele doch. Jetzt noch ein wichtiger Unterschied, ein Zeichensatz ist weniger als ein Zeichencode. Ein Zeichencode definiert die Abbildung eines Zeichens auf einen Binärvektor, also genau das, was ich gesagt habe. Der Zeichensatz selbst definiert das eigentlich nicht, aber der Code sehr wohl. Traditionell muss man da zwei Sachen kennen, auf jeden Fall den ASCII-Zeichensatz und eingeschränkt den alten IBM EPCDIC-Speichensatz. Der verliert aber immer weiter an Bedeutung, eigentlich nur noch auf wenigen Großrechnern. Aber ASCII nach wie vor hat eine große Bedeutung. Sollten Sie auch gleich wissen, wie man es ausspricht, nochmal ASCII und nicht ASCII oder so. Ja? ASCII. Okay, das ist alles mit dem Zeichensatz. Mehr will uns der Kröntger heute nicht beibiegen. Doch, doch, doch. Nämlich ein wichtiger Unterschied. Zeichensatz, ja, da ist ein abstraktes A definiert. Und Schriftart. Naja, Sie alle wissen, Sie können auf Ihrem Rechner im Word oder sonstigen Programm die Schriftart umstellen. Von Arial auf Footiger oder Impact oder sonstige. Irgendeine dieser tausende verschiedenen Schriftarten. Wenn Sie es umstellen können, ist es so, dass es irgendwie einfach an diesen Buchstaben gebunden sein muss. Ja, und so ist es auch. Es ist ein Attribut eines jeden Buchstabens. Die Schriftart. Und hier sind verschiedene Eigenschaften zusammengefasst, zum Beispiel aus welcher Schriftfamilie, ganz oberflächlich sprechen wir da gleich drüber, mit welchen Proportionen dieser Buchstabe geschrieben werden soll. Hat er Serifen, der unterschiedliche Schnitt, sogenannte Schnitt, Laufweiten, Höhe und so weiter und so weiter. Alles Attribute, die zu diesem einen Buchstaben dazugehören. Und nur um eine Übersicht zu haben, wir unterscheiden zwischen proportionalen Schriften, das sind Arial, Times, Frutiger, da ist die Buchstabenbreite abhängig vom Buchstaben selbst. Also ein großes B ist breiter als ein großes L. Der Gegensatz kennen Sie alle, das sind nicht proportionale Schriften, wie wir sie zum Beispiel auf einer Schreibmaschine haben. Da ist jede Buchstabenbox gleich breit und entsprechend sieht die Box anders aus. Nicht proportionale Schriften verwenden wir häufiger fürs Programmieren, weil dann sehen wir genau, welcher Buchstabe unter welchem steht. Also es gibt eine Einteilung in Spalten und Zeilen. Okay, das ist eine wichtige Unterscheidung. Gibt es in beiden Schriftfamilien gibt es unterschiedliche Typen dann wirklich. Dann noch eine Unterscheidung. Wir unterscheiden zwischen Groteskschriften und Antiquaschriften. Groteskschriften sind die ohne Serifen. Serifen sind diese kleinen Dödel hier an so einem Buchstaben und die helfen sollen, zum Beispiel die Zeile im Auge besser zu halten. Ja? Also diese kleinen Serifen, dieser Längerstrich da, verbindet sich mit den Nachbarn und sie halten beim Lesen die Zeile besser. Sind also typisch für Massentexte besser geeignet. Während die Serifen oder die grotesken Schriften besser für Plakate, Überschriften geeignet sind. Aber das ist Geschmackssache, das wissen Sie. Dann gibt es noch etwas Schriftschnitt. Ja, Sie wissen, Sie können immer von normal auf kursiv stecken, auf fett stecken, schalten, auf extra fett schalten, fett kursiv, was weiß ich alles, schattiert und online und sonstige Sachen. Alle diese Varianten gibt es, sind nichts als anderes als Attribute zu jedem Buchstaben. Also potenziell bei jedem Buchstaben anders, häufig natürlich nicht, also anders. Okay. Woher kommt dieses Schriftschnitt? Das stammt aus der Zeit, als das Schriftbild aller Buchstaben manuell von einem Stempelschneider in Stahl geschnitten werden musste. Und das war dann der Schnitt dieses Buchstabens. Dann gab es eben für jeden Schnitt einen eigenen Satz. Dann auch die normalen Höhen, dann erstmal die Höhen, die wir eben kennen, Versalhöhe, Oberlängen, die die überschreiten. Sie sehen hier die Unterschiede, die man vielleicht sonst gar nicht so wahrnimmt und so weiter. Das ist für jede Schrift dann eben festgelegt. Und auch die Spationierung, Laufweite und Körning. Körning ist zum Beispiel, oder ist genau das, dass wenn hier ein V ist und da ein A und das die gleichen Winkel hat, dann kann man die Buchstaben optisch näher aneinander schieben. Dann sieht das eben besser auf. Das nennt man Körning, machen gute Satzprogramme sowieso. Laufweite ist hier das horizontale Aneinanderreihen. Oh, das ist schon eine ganze Menge, wenn man das so überlegt. Können Sie im Moment noch nicht einstellen, wird dann aber kommen, wenn wir grafische Interfaces machen, dann können Sie all diese Attribute einstellen. Jetzt zu den Zeichensätzen selbst. EBCDIC bespreche ich gar nicht mehr. Wir besprechen nur diese drei. Das ist historisch der ASCII-Zeichensatz, den müssen Sie können. Das Entscheidende ist, es ist ein 7-Bit-Zeichensatz. Wie viele Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen müssen Sie unterscheiden? Was schätzen Sie? Wenn ich keine Schätzung höre, mache ich nicht weiter. Ja. 128. Der R27 gerechnet, was gar nicht dumm ist. Aber ich sage, eigentlich müssten Sie auch mit der Hälfte auskommen, oder? Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, ein paar Sonderzeichen. Ja, eigentlich müssten 6-Bit. Beim alten Fernschreibalphabet reichten auch mal 6-Bit, reicht heute aber nicht mehr. Okay, vollkommen richtig. Aber das nur, um den Buchstaben zu kodieren, nicht um die Schriftart zu kodieren. Aber ASCII, sehr, sehr wichtig, ist der älteste, 1963 schon standardisiert und ist sehr, sehr weit verbreitet. Davor, wie gesagt, hat man in der Regel einfach ein Teletype, also ein Fernschreib, Zeichensätze benutzt. Dann gab es etwas, naja, es ist aber blöd, ja, dass man mit diesem Zeichensatz jetzt nicht einmal ein Ö kodieren kann, weil für die Amis, American Standard, ist ein Ö sowas von unbedeutend. Wissen nur die Leute, die in ihrem Nachnamen einen Umlaut haben, kriegen die auch nie raus. Eine schönsten Versprecher finde ich immer noch bei einer meiner Mitarbeiterinnen. Die gute Frau heißt Voss und die Amis lesen dann beständig FOP. Das SZ lesen sie als B. Ja. Also es ist schon blöd. Da kommt man sich schon blöd vor. Also ging nicht. Ö konnte man so nicht kodieren. Da hat die ISO gesagt, die International Standard Organization, naja, da machen wir eben da einen neuen Code und zwar jetzt einen 8-Bit-Code. Und da wird man ja mal für die wichtigsten Sprachen, wird man dann ja schon mal in den 8-Bit was unterbringen können. Ne? Also alle Abdeckung aller europäischer Sprachen, arabischer Sprachen, Hebräisch, Thailändisch, Türkisch, ist natürlich auch nur eine Auswahl, aber man hat gedacht, ah, da komme ich mit klar. Käse war es, betrachten wir gleich. Und das Neueste, was wir haben, ist eben der Unicode, also der Universalcode von 1991, der heute auch bei Python Standard ist und in dem alles kodiert wird. Das waren die Entscheidungen zum ISO-Code. Ja. Man ist in wirkliche Not geraten, als der Euro eingeführt wurde. Warum? Weil der ja bisher das als Symbol auf keiner Tastatur nirgendwo vorhanden war. Also musste man ihn irgendwie reinfummeln und dann hat man das westeuropäische Alphabet quasi verdoppelt und das Latin 9, also das lateinische Alphabet 9 dazugefügt. So sah das aus, da hat man verschiedene Alphabete. Aber in der Ignoranz aller Kulturen hat sich dann diese Firma herausgestellt. Das war der Startbildschirm bei einem Rechnertyp. Tja, Das wollten sie tippen. Fanden das irgendwie ganz geil mit diesen eckigen Klammern. Und die Deutschen sahen das dann so. Und die Nordeuropäer so. Also richtig. Einmal durch die kulturelle Mühle gedreht und alles war nix. Ja. Und woran lag das? Ja, das lag einfach daran, dass diesen Unterschied, also dass der Rechner, der wusste noch gar nicht, mit welchem Alphabet er arbeiten sollte. Er arbeitete standardmäßig mit dem ASCII-Alphabet und das war's. Und so zeigte er dann den Startbildschirm an. Und danach ging dann der Bootvorgang weiter und dann wusste er, der konnte schon auch im europäischen, westeuropäischen Alphabet die eckigen Klammern machen, aber das war nicht gut. Das ist jetzt nur eine Anekdote. Ich kann Ihnen erzählen, tatsächlich war es so, früher multikulturelle Programme zu schreiben, mehrsprachige Programme, war eine echte Qual. Ja. Es ist immer noch schwer. Wir sprechen immer noch von der Kunst der Internationalisierung, aber es ist heute möglich. Und ein Schritt dahin, zumindest für die Zeichen, ist der sogenannte Unicode. Und das ist zwar ein privates Konsortium, was das macht, aber alle großen Firmen sind daran beteiligt und auch die internationale Normungsorganisation. Also da gibt es wieder, da kann man sich auf die Nummer nicht einigen, also ein Quatsch, aber das ist sowohl ein internationaler Standard oder eine internationale Norm, als auch von diesem privaten Konsortium getrieben. Und langfristig soll dabei für jedes sinntragende Schriftzeichen oder Textelement aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme, also auch historischen, zum Beispiel altpersischen Systemen, ein digitaler Code festgelegt werden. Und darum wird es auch jährlich weitergeschrieben. Und das ist der Grund, warum jetzt, ich glaube, 86 neue Emotics dazugekommen sind. In der letzten Fassung. Es werden aber nur abstrakte Zeichen, also so wie bei den Zeichensätzen, genommen. Nur das A. Nicht, wie es genau aussieht. Haben Sie eben auch schon gesehen, dass die eben auf unterschiedlichen Geräten, bei unterschiedlichen Herstellern, durchaus anders aussehen dürfen. Also der Glyph, wie man sagt, darf anders sein. Und das Vorgehen ist das folgende: jedem sinntragenden Zeichen wird ein eindeutig, und das wird nie wieder vergeben, also ein eindeutig, ein sogenannter Codepunkt zugeordnet. Der Coderaum liegt im Bereich von 0 bis 1 Million und ein bisschen. Okay, also hexadezimal von 0 bis 10 FFFF. Das sind sogenannte 17 Ebenen, das ist für uns nicht so wichtig. Aber von diesen gut 1 Million Codepoints sind aktuell nur etwa 130.000 genutzt. Also man hat schon noch Zeit und man hat schon noch Platz, einiges mehr zu normieren. Benannt werden diese Codepunkte üblicherweise durch ihren Hexcode mit dem Präfix, also mit dem Vorzeichen U+. Und so sagt man, okay, das ist ein Unicode-Zeichen. Das müssen Sie in Python nicht machen, weil alles, was standardmäßig da eingegeben wird, ist in Unicode. Und jetzt können Sie blättern und das anschauen. Unicode, .org, Charts, da können Sie all diese Zeichensätze oder all diese genormten Zeichen anschauen. Gut. Python benutzt irgendwie Unicode größer als Version 8.0. Also wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr doppelt so hoch. Aber es ist auch klar, natürlich jemand, der einen Interpreter oder Compiler baut, der muss immer nachhinken, weil er wartet darauf, was die anderen vorgegeben haben. Und allzu häufig möchte man sowas nicht ändern. Also Sie müssen auf die Version müssen Sie aufpassen. Leider habe ich schnell nicht gefunden, welche Unicode-Version aktuell benutzt wird. Und ich hatte keinen Interpreter zur Hand, konnte das also auch so nicht prüfen. Das ist der erste Schritt. Also jedem Zeichen, einem A oder einem Alpha oder so etwas, wird eine natürliche Zahl in einem bestimmten Wertebereich zugewiesen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der davon unabhängig ist. Und das ist anders bei ASCII oder ISO. Jetzt wird in einem zweiten Schritt, unabhängig vom ersten Schritt, dieser Codepunkt wird kodiert. Ja, und dafür gibt es eben unterschiedliche Encodings. Üblich ist zum Beispiel UTF-8, das sind Unicode Transformation Format, so heißen die. Okay. UTF-8, das ist das am häufigsten benutzte Encoding. Da kodiert man mit unterschiedlichen Längen. Also mit 8 Byte als kürzestes für ein Zeichen und 4 Bytes, also 32 Bits, als längstes. Zum Beispiel alle ASCII-Zeichen, also Alphabet 1, 2, 3 und so weiter, sind mit 8 Bit, mit einem Byte kodiert. Sogar mehr, in dem Bereich ist es sogar identisch. Das heißt, ein Unicode-Encoding ist identisch mit dem ASCII-Code. Okay, das ist so als Bequemlichkeit gemacht worden. Bei den Codepoints von 0 bis 127. Aber zum Beispiel Ö, Ü, Ä, Groß, Klein, SZ sind höher, liegen irgendwo die Codepunkte über 1000. Und damit natürlich mit 7-Bit auf keinen Fall mehr kodierbar, auch nicht mit 8-Bit. Man hat da mindestens 2 Bytes. Okay. Der nächste Code, der noch verbreitet ist, ist der UTF-16. Das ist das älteste Codierungsverfahren, weil man wollte es gerne einheitlich machen. Und da sind es entweder 2 oder 4 Bytes. Da hat man gesagt, okay, alles was so standardmäßig in westeuropäischen und amerikanischen Texten vorkommt, einschließlich Griechisch und so, alles das kodieren wir in 16-Bit und Speicher haben wir ja inzwischen genug und gut ist. Ja, ja, gut war es nicht, weil dann die Speichersparer herkamen und sagten, oh, das kostet aber so viel Platz. Inzwischen speichern sie alles als Bilder, ja. Also, okay. So ist die Welt nun mal und darum hat sich UTF-16 nicht durchgesetzt. UTF-32 zum Teil, denn da kann man direkt den Codepunkt abspeichern, mehr oder weniger ganz wenig Arbeit und das wird hin und wieder benutzt. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist UTF-8, das ist hier variable Codelänge, 1 bis 4 Bytes. Und gut. Ja?
Wie verhält es sich denn mit japanischen oder generell asiatischen?
Sind da auch drin. Alle japanischen, alle chinesischen, also alle, wie gesagt, gut 130.000 Zeichen sind kodiert inzwischen. Schauen Sie da mal auf die Tafeln, Sie werden sich freuen, was da alles so kodiert ist. Also alle möglichen Schrift- und Zeichensysteme, Thailändisch, Khmer, also viele Sachen, die man sonst noch nie gesehen hat. Georgisch, und also Georgisch gibt es glaube ich gar nicht, aber da gibt es Sprachen, die irgendwie sehr fließende Schriftzeichen haben. Okay. Gut. Also, Leute, was ist das Problem? Alles geregelt, alles genormt, alles standardisiert. Wir benutzen das bis auf Apple und damit ist doch alles okay. Fast. Sie sollten aber schon noch ein bisschen drüber nachdenken. Als erstes sollten Sie mal wissen, dass das bei Python auch erst mit Version 3 gekommen ist. Ja, früher hat man unterschieden. Python hat zwar sehr, sehr lange schon eine Unicode-Unterstützung, sehr gut, aber vorher war es standardmäßig anders. Ab Version 3 UTF-8 kodiert, variable Codelänge, intern der Interpreter selbst benutzt aber 32 Bit für jedes Zeichen. Also wenn Sie die Länge einer Datenstruktur betrachten für Zeichen, wie in vielen anderen Fällen auch, spart Python da nicht. Ja? Also sagt, okay, das kodiere ich in 32 Bits. Gut. Okay. String-Literale können Sie auch, kennen Sie, können Sie einfach so schreiben, Hochkomma. Aha, ganz einfach. Ich hoffe, Sie sind schon auf die Nase gefallen mit den Hochkommas. Nämlich, ich muss Sie da aufklären, Hochkommas, Anführungszeichen, da gibt es sehr viele unterschiedliche Formen. Ja? Und wenn Sie das in einem Programmiersprachen-Editor editieren, dann macht er das immer richtig. Ja? Entweder das echte Hochkomma oder die echten Anführungszeichen, weil andere Zeichen kennt er überhaupt nicht. Die Typografen aber, die haben da sehr, sehr viele Varianten. Also so Varianten, die gebogen sind nach rechts, dann die geraden Varianten, das sind die, die wir kennen, also die roten, die blauen, die sind eben gleichartig vorne und hinten. Auch in unterschiedlichen Sprachen sind unterschiedliche Zeichen üblich. Das merkt man so gar nicht, weil die sehr ähnlich sind. Aber streng genommen oder nach Unicode sind das unterschiedliche Zeichen. Und der Interpreter sagt dann, guck mal in dein Handbuch. Gilt nicht, kenne ich nicht, das Zeichen. Ja? Und das passiert selbst mir noch, wenn ich mal Zeichen, was weiß ich, irgendwie aus irgendeinem PDF oder sonst was übernehme und irgendeiner hat nicht aufgepasst, ich oder der Autor hat nicht aufgepasst und natürlich funktioniert der Code dann nicht. Ganz einfach, weil diese Anführungszeichen nicht die richtigen sind. Ja? Wir kennen also nur das Apostroph oder die Anführungszeichen, das ist das doppelte Apostroph. Alles andere kennen wir nicht. Ansonsten, wir haben darüber gesprochen, muss ich jetzt nicht wiederholen. Einfache Anführungszeichen, mehrfach, wir haben auch schon so kleine Regeln. Erste und zweite Variante dürfen Sie sich gerne aussuchen, was immer Sie mögen. Möglichst einheitlich dann in einem Programm, aber nicht mal das würde Ihnen angestrichen oder dafür Punkte abgezogen. Wichtiger als das ist jetzt, die Benutzung sogenannter Escape-Sequenzen. Escape heißt to escape nichts anderes als fliehen, flüchten. Und genau darum geht es, das hat man sehr früh erfunden, aus den Beschränkungen des Zeichensatzes zu fliehen. Ja?
Ich habe noch eine Frage zum Unicode. Wenn wir jetzt in der Version 11.0 sind, gibt es einen Durchschnitt, wie lange eine Version kommt?
Ja, jedes Jahr eine. Ja. Und zwar immer im Juni ist das Ziel und naja, wie das so ist bei Informatikern, August, September halten sie dann. Ja, gut. Es ist klar, es kommen immer Zeichen dazu, es kommen neue Sprachfamilien dazu, also auch historische Sprachen. Das erweitert sich also ständig. So, und jetzt die Escape-Sequenzen, die sollten Sie wirklich Einige wichtigen sollten Sie kennen. Auch in jedem Text, also in der Programmiersprache, den Sie eingeben, können Sie tatsächlich echte Unicode-Zeichen, in jedem String können Sie beliebige Unicode-Zeichen, also auch Chinesisch schreiben, vorausgesetzt. Ob das jetzt ein sinnvoller Satz wird, oder das kann ich nicht sagen, das müssen Sie selber beurteilen, aber es geht. Und zwar mit dem Backslash groß N, also anstelle eines Zeichens schreiben Sie Backslash groß N und dann den Namen. Den Namen des Unicode-Zeichens finden Sie auch in diesen Unicode-Tabellen. Es gibt aber auch einen 16-Bit-Wert, zumindest für die, die noch in die 16-Bit hineingepasst haben. 16-Bit, wie viel kann man damit kodieren? Ja, richtig, 256 mal 256, möchten Sie jetzt aber auch nicht rechnen. Und? 65.000, genau. Und wir haben 130.000, also passen nicht alle Zeichen in 16-Bit rein. Das sind immer so Checks, genau. Gut. Wie gesagt, hier können Sie auf der Namelist nachgucken, das ist so. Da können Sie es mit einem 16-Bit-Wert und sonst müssen Sie 32-Bit-Wert angeben. Aber Sie können jedes Zeichen repräsentieren. Das heißt nicht, dass Ihr blödes Druckprogramm das dann auch zeichnen kann, ausgeben kann. Das ist nicht zwingend, da kann noch was passieren. Da gibt es dann in der Regel so merkwürdige Sonderzeichen, die dann gedruckt werden. Es gibt aber weitere, also so, das ist ein Escape. Also aus dem Zeichensatz heraus, das können Sie ja nicht ohne weiteres tippen, ist das eben auf diese Art und Weise möglich. So, und dann wichtige weitere Sachen. Sie kommen auf die absurde Idee, innerhalb eines Textes einen Single Quote zu machen. Also innerhalb eines Strings in Ihrer Programmiersprache eben auch ein Hochkomma zu verwenden. Oder ein Apostroph zu verwenden. Wie machen Sie das? Entweder benutzen Sie das Anführungszeichen und können dann das Apostroph benutzen, problemlos innerhalb des Strings, oder Sie benutzen ein Escape. Nämlich ein Backslash Hochkomma oder Backslash Double Quote. Ja? Gut. Sie können auch Musik machen, nämlich das, indem Sie das Bell benutzen. Das ist zwar, Sie können nur ein Lied, Jingle Bell, aber immerhin, das ginge schon. Können Sie programmieren. Sie können auch Backspace machen. Also auch Sie auf Ihrer Konsole, wenn Sie wollen, mit Backslash B. Wichtig ist noch, dass ASCII Line Feed, also neue Zeile beginnen und vielleicht der horizontale Tabulator. Aber das haben Sie sicherlich alle schon mal gesehen. Mit diesen wenigen Escape-Sequenzen kann man halt auch so etwas erzeugen. Natürlich auch automatisch, da gibt es natürlich Programme für, die von dem Bild dann solche Repräsentationen erzeugen. Wer das dann schön findet, kann es machen. Auch Sie können das schon machen, allein mit den vorhandenen Zeichen und Backspaces. Wird in keiner Übung vorkommen, keine Angst. Beispiele sind hier angegeben, muss ich jetzt aber im Detail nicht durchgehen, weil wir schon längst damit arbeiten. Schauen Sie sich die aber an, weil manchmal ja interessante Effekte passieren. Also, wann wird das Backslash N ausgewertet? Nicht bei einer Zuweisung oder so, oder wenn Sie dann eine Variable anschauen, da steht Backslash N drin, nur wenn Sie einen Print machen. müssen Sie rationalisiert haben. Nur dann erleben Sie das, wenn Sie Print Hallo / N machen, sieht das halt so aus wie gewünscht. Und so weiter, da gibt es einige Sonderfälle, die man sich anschauen kann und anschauen sollte, damit man dann nicht mal, wenn Sie jetzt da einmal zurückblicken in den Folien, dann sehen Sie das und verstehen Sie das hoffentlich, weil es da vielleicht auch noch kommentiert ist. Wenn das Ihnen im Code passiert, suchen Sie unter Umständen Stunden. Ja, wegen so kleiner fehlender Knoten. Ah ne, das passiert Ihnen ja nicht. Bei Ihnen ist im Programmieren immer alles klar. Ne? Ja, widersprechen Sie mir. Okay. Sie haben noch nie gesucht bis zum... Okay, gut.
Es ist Montag.
Bitte?
Es ist Montag.
Es ist Montag, ja, und außerdem sind Sie genial, ich weiß. Alles gut, alles gut, alles gut. String-Operatoren, das ist jetzt noch etwas so wie Plus und Mal. Das können Sie auch benutzen. Zum Beispiel Bim, Bam, Bim, Bam, Bim, Bam. Können Sie mit 3 mal C oder C mal 3 schreiben, wenn Sie vorher in C Bim, Bam repräsentiert haben. Vergleichsoperatoren funktionieren wunderbar. Muss ich aber gleich sagen, okay, was ist das für ein Vergleich? Okay. Ist das das lexikografische Vergleichen, so wie ein Lexikon es sortieren würde? Es ist ähnlich, aber nicht identisch. Beispiel, hier sind alle Großbuchstaben vor den Kleinbuchstaben untergebracht. Also alles, was groß geschrieben wird, alle Großbuchstaben, also auch das große Z, ist vor dem kleinen A. Und was ist das Kriterium? Der Unicode Code Point. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen, wie der aussieht bis 127. Falls es bei Ihnen mal vorkommen sollte, dass Sie etwas sortieren wollen oder vergleichen wollen, ist größer oder kleiner, müssen Sie natürlich wissen, nach welchen Kriterien. Auch wo steht die 1, wo sind die Zahlen eingeordnet. Das muss also nicht das ist nicht lexikografisch. Okay, dazu gäbe es dann einiges zu sagen, kommen wir, glaube ich, gleich noch kurz drauf. Gut, auch wer solchen Kram hier bei uns im Detail macht. Das ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte, nämlich die Indexierung und das Slicing bei Sequenztypen. Und der String ist der erste Sequenztyp, den wir kennenlernen. Und was Sie ja schon längst wissen ist, wir haben bei Sequenztypen so ein ganz einfaches Zellenmodell. Und diese Zellen sind durchnummeriert, beginnend bei 0, endend dann bei längs von dem String. So. Und hier hat ein sehr Kennender einen Text notiert, der heißt EPR ist toll, Ausrufezeichen. Und wenn Sie sich das jetzt so anschauen, dann ist er eben auf diese Art und Weise kodiert. Und Sie können dann eben schreiben, hier weisen wir das EPR ist toll zu, dann schreiben Sie S von 0 und siehe da, es kommt das E raus. Dann gibt es eine Erweiterung. Nämlich, wir haben nicht nur positive Indexwerte, sondern wir haben auch negative Indexwerte. Für jeden Sequenztyp gilt das. Und zwar beginnt der negative bei längs vom String, also Läng von String, das ist in diesem Fall 12, ja, 0 bis, wenn da 12 steht, ist die Länge 12, Minus 1, also genauso wie es hier aufgesteht. Der eine fängt vorne an und geht so herüber und der andere fängt hinten an und geht so herüber. Das sieht sehr, sehr einfach aus. Sie müssten mit Ihrer Intelligenz jetzt in der Lage sein, jedes Sequenzkommando abgeben zu können. Weil das ist ganz systematisch und nur so. Und trotzdem würde ich sagen, mehr als 70% würden dann Fehler machen, wenn ich da konkrete Aufgaben zustelle. Das ist alles andere als ganz einfach. Also, mache ich jetzt Folgendes. Ich habe mit diesem Befehl, den man immer bei jedem Sequenzdatentyp nicht nur dabei nutzen kann, nämlich längs, kriege ich raus, das ist 12 Zeichen. Okay, und jetzt ist bei negativen Indizes einfach folgende Regel. Zu den negativen Indexwerten wird längs von S hinzuaddiert. Und zwar bei jedem. Das heißt, mache ich Folgendes, S von minus 4 addieren wir 12 dazu, ist minus 4 plus 12, 8. Haben Sie mir toll geholfen. Und was kommt raus? T. Okay? Die Regel kann man sich schon wieder gut merken, also finde ich zumindest. Immer die Länge des Textes dazu addieren. Das andere kann man sich auch merken, aber wird in der Vorstellung schon komplizierter. Ja?
Da oben ist ja noch ein Leerzeichen nach toll. Und da habe ich aber schon mal kein
Leerzeichen nach. Nö, das habe ich auch aufgehört. Das ist nur das 12. Zeichen, das ist das Zeichen danach, weil das wären ja 13 Zeichen. Von 0 bis 11 sind 12 Zeichen, da ist der String zu Ende. Klar? Wir kommen gleich darauf, was passiert, wenn ich fehlerhafte Indizes angebe. Ja? Okay, das ist die nächste Betrachtung. Aber zunächst erstmal zum Slicing, das ist die Teilbereichsbildung. Das heißt, ich will jetzt nur Teile des Strings bearbeiten. Also es extrahiert das Slicing zusammenhängende Zellenbereiche. Und die Regel ist, das erste Element ist im Teilbereich, also SI. I ist Teil des Teilbereichs, den ich haben will. Okay. Und das J-1 ist das letzte Element im Teilbereich. Also wirklich ganz systematisch, so wie eben oder wie hier auch dargestellt, weil wir bei 0 anfangen zu zählen, ist das eben so. Also S15 geht also von 1 bis 4. Okay? Muss man vielleicht mal durchdenken. Bereichsgrenzen sind mit 0 und der Sequenzlänge vorbelegt. Das heißt, S von 1 Doppelpunkt ohne weiteres Angabe, also einfach das Ende weglassen, sagt von 1 bis zum Ende, weil das vorbelegt ist. Ja? Und S von unbekannt bis minus 1 ist was? Von 0 bis minus 1. Minus 1 addiert man die Länge dazu. Wäre das letzte Element. Also von 0 bis zum letzten Element ist gerade mal, nimmt alles mit Ausnahme des letzten Elements, minus 1 nicht mehr. Genau, das, was ich da angrebe, das letzte Element genau nicht mehr. Gut, und da muss man schon ein bisschen mit rum experimentieren. Und S von nur Doppelpunkt geht auch vorbelegt, macht eine sogenannte flache Kopie. Werde ich Ihnen dann am Freitag erläutern, was das genau heißt. So, und damit kann man jetzt ein bisschen rumspielen. Zum Beispiel von 1 bis 5 gibt in diesem Fall 1 ist drin, also PR blank I. Okay. Nächstes von 1 bis unendlich, PR ist toll, von Anfang bis minus 3. Jetzt muss ich Länge dazu addieren, also das dritte von hinten und das nicht mehr ist nur T. In die Denkweise muss man sich ein bisschen eingewöhnen. Es ist nicht so ganz, ja, es ist schon sehr einfach, aber nicht so sehr gewöhnlich. Okay, und klar, der Mensch, der kennt sich aus. S von Anfang bis zum Ende ist, EPR ist toll. Ja, was passiert denn jetzt? Ihr Kommilitone wollte es schon fragen. Wenn Sie jetzt fehlerhafte Indexwerte angeben. Wie gesagt, Ihr Interpreter ist Ihr bester Freund. Der sagt es Ihnen sofort. String Index out of range. In dieser netten, harmonischen roten Farbe, die Sie inzwischen auch zu Ihrer Freundschaftsfarbe erwählt haben. Geht also nicht. S von minus 12 ist gerade noch E. S von minus 13 ist fehlerhaft. Okay. Anders beim Slicing. Das ist, wenn Sie direkt Indexwerte angeben. Beim Slicing verhält sich das Ding anders. Und das ist jetzt ein Punkt, den man wissen muss. Okay, da ist es nämlich so, da werden die Randwerte, also alles, was Sie als rechte Indexgrenze angeben, 14, 13, 12, wird auf 11 gezwungen, gesetzt. Okay, also hier die 14 zum Beispiel wird auf 11 gesetzt und damit hört das String auf. Ich habe keine ganz schlüssige Erklärung, warum das so ist und warum sich das so unterschiedlich verhält. Ja, muss ich Ihnen leider sagen. Aber ich vermute, irgendwo wird es wieder mit Bequemlichkeit zu tun haben. Aber wissen, zum Beispiel dieses Beispiel ist toll. S von minus 9 bis minus 12. Okay, wir kennen uns aus, Sie kennen sich aus inzwischen. Minus 9 plus 12 wird zu? Sie haben es. 3. Okay, also der Slice beginnt bei 3. Slice beginnt bei 3. So, und geht bis 0. Minus 12 plus 12 ist 0. Gut. Und was kommt heraus? Der leere String. Warum? Naja, weil das Slicing immer von der linken Grenze zur rechten geht. Und nicht einfach umgekehrt. Also der String wird dadurch nicht umgedreht. Ja? Und wenn Sie jetzt also von Nummer 3, ja, wenn Sie von Nummer 3 zu 0 gehen, ist es genau eine Umkehrung der Richtung. Und das funktioniert zumindest hiermit nicht. Also das müssen Sie sich merken, weil Sie werden einen mindestens einen Knoten im Gehirn bekommen, sonst, wenn Sie das, wenn Ihnen das mal beim Programmieren passiert. Okay. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt nämlich die erweiterte Teilbereichsbildung. Das klingt sehr, sehr bequem. Ja. Es ist das dritte Element in dem Slicing-Angabe, nämlich das K. Und das ist der sogenannte Stride. Nämlich der Schritt, die Schrittweite. Damit kann man natürlich jetzt eine Umkehrung erzwingen. Dadurch, dass ich minus 1 angebe, da wird genau in anderer Richtung gearbeitet. Ja? Okay. Aber man muss als, ja, auch das muss man genau kennen, denn als erstes werden die zu großen J oder zu kleinen I auf die zulässigen Werte gecastet, dann in positive Werte gemäß der Grafik gewandelt und dann ergibt es die, ja, die Schritt, mit der Schrittweite das Vorangehen. Jetzt müssen Sie sich schon sehr genau überlegen, was da passiert. Also das geht, kriegt man hin, aber es ist durchaus nicht trivial. Hierzu ein paar Beispiele. Wenn Stride gleich 0 ist, klar, Schrittweite gleich 0. Laufen Sie, aber machen Sie Ihre Schrittweite gleich 0. Muss ein Fehler sein, Gott sei Dank. Hier ein paar Beispiele. S, also wieder in unserem EPR, ist jeder zweite, nee, jeder dritte Buchstabe, also E, nee, Schrittweite 2 ist jeder zweite Buchstabe, also E, R, dann Blankfeld weg, I, T und so weiter und so weiter. S von 6 bis 0 und dann minus 1 ist genau die Umkehrung, also TSI, TSI, okay, kann man gut nachvollziehen. 6 bis zum Ende, minus 1 ist TSI, RPE, also nach vorne gegangen, TSI, RPE und S von 0 bis 6, minus 1, da wird es dann wieder ein bisschen schwierig, ist wieder leer in diesem Fall, weil die Bereichsgrenze und die Richtung des Vorankommens nicht zusammenpasst. Das Ergebnis ist leer. Gut, hier habe ich noch ein Beispiel. Okay. Durchdenken und verstehen. Das ist alles ganz nach den Regeln, die ich aufgezeigt habe, ganz einfach möglich. Hier noch ein paar weitere Beispiele. Die sollen verhindern, diese Beispiele, dass Sie in diese Fallen mal tappen. Also tun Sie sich selbst einen Gefallen, seien Sie nett zu sich selbst und schauen Sie sich das einmal an. Ja, gut. Wenn das eine so wichtige Datenstruktur ist und es gibt dann trotzdem nur zwei Operatoren, das sieht ja schon blöd aus. Nein, natürlich nicht. Es gibt eine Menge String-Funktionen und String-Methoden, die übrigens diese Woche mit Ihnen in den Übungen auch detaillierter besprochen werden. Wenn ich sage eine Menge, dann meine ich eine Menge, also einige hundert. Wir kennen bisher nur wenige Funktionen überhaupt, aber Sie kennen das Muster. Das ist hier ganz einfach, zum Beispiel längs von N von S wird Sie überhaupt nicht mehr wundern. Aber jetzt im Folgenden ist ein kleiner Vorgriff auf die Objektorientierung nötig. Das ist nur eine Schreibweise. Aber Python ist eine objektorientierte Sprache und hier wird alles in Klassen oder in Objekten behandelt. Und diese Objekte haben Methoden. Und zur Implementierung der Methoden werden jetzt unsere schon bekannten Funktionen benutzt. Also genauer, diese Funktionen implementieren die Methoden. Und Methoden werden mit dem Attributpunkt Schreibweise aktiviert. Sage ich S.Methodenname. S sei das Objekt, also zum Beispiel der String Otto, auf die Methode angewandt werden soll und die Methodenname sei Lösche, Delete. Dann heißt das S.Otto und das macht genau das, was man vielleicht erwarten würde sonst als Funktion geschrieben, nämlich S gleich Delete von Otto oder was weiß ich. Oder Otto Otto gleich die Lied von Otto. Ja? Das machen wir jetzt nicht, sondern wir benutzen jetzt sehr, sehr häufig diese objektorientierte Schreibweise. Aber wir müssen noch Folgendes unterscheiden. Sie werden in den Listings, die ich Ihnen gleich zeige oder ansatzweise zeige, werden Sie viele Methoden mit underscore, underscore, Methodenname, zum Beispiel add, underscore, underscore, kennenlernen. Ja? Die Bedeutung ist so wie oben geschrieben, also hier add Punkt, underscore, underscore, add, underscore, underscore, y heißt nichts anderes als x plus y, heißt also diese beiden Strings aneinanderfügen. Aber die underscore, underscore Methoden benutzen wir nicht direkt in einem Programm, obwohl es geht. Ja? Also der Interpreter beschwert sich nicht, dem ist das egal, aber wir möchten das nicht. Weil das sind gesonderte Funktionen und zwar speziell solche, also jetzt in diesem Fall speziell solche, die Operatoren ersetzen. Also der Plus-Operator wird ersetzt durch letztlich intern, Python intern, durch diesen Methodenaufruf. Sie hören jetzt auch, ich sage bewusst Methodenaufruf und nicht Funktionsaufruf. Das ist nichts Dramatisches, es ist nur eine andere Schreibweise, kein anderes Verhalten, genau das, was wir von Funktionen kennen und erwarten dürfen. Es ist nur eine andere Schreibweise. So, und dann können wir uns dazu ein paar Beispiele anschauen. S gleich Detlef, T gleich Krömker, längs von S können Sie sich anschauen. S plus T ist Detlef Krömker. Alles solche Späßchen. Das können Sie mit Ihrem Namen auch machen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt noch eine Menge weitere Operationen und Operatoren, nämlich insbesondere die Test auf enthaltend sein, größer Kleinoperatoren hatten wir schon kennengelernt und not in, auch das kann man machen. Also Sie können auch zum Beispiel, ist ein Teilstring, was weiß ich, also nachdem Sie sonst suchen würden, ist der in einem größeren Text enthalten, können Sie einfach sagen x in und dann geht er schrittweise durch, der Interpreter respektive das Programm dazu und testet das. Okay, hier noch ein paar Beispiele dafür. Halligalli, LL in S. Ja. Und hier Ila, not in S, ist da nicht drin. Längs ist 10, max von S. Das ist noch ein interessanter Befehl, den gibt es auch. Was ist das höchste Zeichen, das vorkommt? Was hätte ich gesagt, wie sortiert er? Und dann können Sie sich auch... Das ist auch wieder der Unicode Code Point, der hier als Vergleichsmaßstab genutzt wird. Ist der höher, wird es zum höchsten vorkommenden Zeichen, nämlich in diesem Fall in Max von S. Achso, ist I. Ja, das. Nee, L ist das L, das kleine L. Weil alle Großbuchstaben stehen vor den Kleinbuchstaben. So ist das. Halt bei den Unicode-Codepoints. Und Min gibt es dann auch. Also solche Sachen, ganz einfach. Weitere String-Methoden werden Sie kennenlernen im Laufe dieser Woche in der Übung. Aber Sie können sich auch selbst, und das hilft durchaus, einen Überblick darüber verschaffen. Es gibt weit über 50 Methoden, direkt an den Datentyp gebunden und die können Sie natürlich so zum Beispiel herausfinden, wenn Sie help und dann string sagen, dann liefert der Python-Interpreter Ihnen das Freihaus. Habe ich nicht alles, die Liste geht noch wesentlich weit länger. All diese Funktionen, die Sie haben, da sehen Sie dann, da können Sie capitalize machen, Casefold können Sie machen, Sie-Fill können Sie machen. Sie brauchen eine Übersicht dazu. Sie müssen nicht jede Funktion, jede Methode genau kennen, auswendig kennen, runterleiern können, das ist Unsinn. Aber Sie müssen wissen, was man damit machen kann. Aber ich will noch ein Wort sagen zu dem Sortieren. Dann könnten Sie sagen, okay, dann sind Computer oder all dieses ist aber schon sehr, sehr blöd. Naja, wie man will, es ist nicht wirklich blöd, es ist nur die Basisversion. Aber wir kennen sehr, sehr viele Sachen, gerade bei der Textverarbeitung, und wir haben auch zwei echte Fachleute, das ist nämlich der Alexander Mehler und der Christian Tsiakos hier bei uns am Institut, wo sie wirklich Textverarbeitung lernen können. Dazu gehören dann so Sachen wie also wenn man dann wirklich zwei Sachen suchen oder vergleichen will, dann müssen Sie eben auch Schreibvarianten vergleichen. Wissen Sie, auch das haben wieder nur die erlebt, die Umlaute in ihrem Namen haben. Aber es ist schon blöd, wenn man jetzt einen E-Mail-Namen Krömker mit OE hat und das in ein Informationssystem, zum Beispiel in HIS-LSF, eingibt und dann findet er den Krömker nicht, ja? Weil er da eben mit Ö geschrieben ist. Hallo? Ja, könnte man das automatisieren? Ja. Also es gibt noch genug Arbeit für Sie, keine Angst. Das sollte automatisiert sein, diese unterschiedlichen Schreibweisen. Aber um das alles zu machen, und es geht ja nicht nur um Sortieren, braucht man eben bestimmte Algorithmen. Wenn man jetzt Sachen sortiert, ist es vollkommen uninteressant, wie oft die, der das vorkommt, oder in der Regel. Das sind sogenannte Stoppwörter, die kann man rauswerfen. Unterschiede Groß- und Kleinschreibung ist oft nicht von Bedeutung. Das Auflösen von Abkürzungen. Ist klar, für Sie ist vollkommen klar, Z.B. heißt zum Beispiel, und Sie würden es sofort als äquivalent einordnen, ist aber nicht so. Schreibfehler, kommt bei Ihnen nicht vor, Sie sind ja genial, genauso wie ich übrigens, ja. Darum, aber wenn Sie ernsthaft suchen wollen, müssen Sie sowas in Rechnung haben oder Entfernung von Satzzeichen. Die Herausforderungen sind aber viel, viel, viel größer. Ja, und darum ist es so, dass man da eine ganze Technologie dranhängen hat, die Sie im Laufe Ihres Studiums kennenlernen können. Jetzt wären wir schon fast fertig, ne, denken Sie. Es kommen noch zwei Sachen, nämlich, aber das ist nichts, was wir vertiefen. Das könnte man vertiefen, aber das brauchen Sie zu diesem Zeitpunkt Ihres Studiums auf keinen Fall. Das sind nämlich spezielle Castings hin zu String- oder String-Konvertierungen. Und zwar geht es genau darum, also als erstes mal darum, wenn Sie jetzt nachlesen, jedes Objekt, wenn ich sage jede Variable, auf jede Variable kann man die Methode String und die Methode repre anwenden. Da sollten Sie schon wissen, was der Unterschied ist. String, die Methode String von irgendetwas, erzeugt einen String mit dem Ziel, möglichst gute Lesbarkeit für den Menschen zu erzeugen. Diese Funktion wird zum Beispiel bei der Funktion Print genutzt. Also Print ruft dann für den Datentyp die Funktion String auf, okay, um gut lesbare Ausgaben zu erzeugen. Repre dagegen erzeugt einen String mit dem Ziel auf Eindeutigkeit und Unmissverständlichkeit. Das ist das, was wir auf jeden Fall von Programmiersprachen erwarten. Und wenn Sie also identisch, also wenn Sie automatisch vergleichbare Erzeugnisse haben wollen, dann sollten Sie anstelle von String R-Repre benutzen. Weil da gibt es eben diese Mehrdeutigkeiten nicht. Bei String kann es sein, dass zwei unterschiedliche Ausführungen zu demselben Ergebnis kommen. Das geht bei REPA nicht. Und dann gibt es noch etwas, Sie können aus jedem String eine ASCII-Version erzeugen. Das zur Anmerkung. Sie sollten zumindest die Unterschiede wissen zwischen REPRE und String. Und dann gibt es noch was ganz Dramatisches, natürlich. Diese ganze Unicode-Geschichte hat ja zwei Schritte. Und es ist nun mal so, Humans use text, wir benutzen Text, die Computer sprechen leider in Bytes miteinander. Und Bytes are Bytes, Characters are an Abstraction. Ja, das mit der Abstraktion hatten wir jetzt schon häufiger in dieser Vorlesung, das ist wohl so, das nehmen wir einfach mal so hin. Bytes ist ein Built-in-Datentyp für binäre Daten und nicht für Zeichen. Bytes sind kein numerischer Datentyp. Okay? Das gibt es nicht in Python, sondern Bytes haben genau diese Funktion. Mit einem Funktionsaufruf Encode kann ich aus einer Zeichenkette, aus einem String, eine Serie von Bytes erzeugen. Und da kann ich eben auch noch angeben, nach welcher Codierung ich das machen will. Also zum Beispiel UTF-8, UTF-16, die Varianten davon, alles das kann ich da genau angeben. Und der umgekehrte Weg. Beispiele dazu sind hier aufgeführt. Schauen Sie sich das bitte an. Die Beispiele sind instruktiv. Hier habe ich Ihnen mal Beispiele für diese Unicode-Problematik aufgezeigt. Also der Großbuchstabe A ist einfach, ist in Hex 41 dargestellt, übrigens 20 war eben eine Lüge, aber hätten Sie gar nicht gemerkt. Ne? Ja, genauso genial, Sie transformieren das automatisch. Also das ist eigentlich in allen Zeichensätzen sehr ähnlich. Aber Sie sehen eben hier eben auch den Unterschied. Also auch zum Beispiel der Notenschlüssel ist ein Zeichen im Unicode. Also auch die Noten, Sie können auch Noten setzen damit, kein Problem. Mit den verschiedenen Encodings müssen wir leben, okay. Merken Sie sich einfach anstelle all dieser Details, weil es wird nicht weiter vorkommen. Normalerweise wird es an ganz wenige Programmierer trifft es dann wirklich hart. Sie müssen nur für den Fall, dass irgendwas mit Text nicht so funktioniert, wie Sie es wünschen, beim Austausch von Text, müssen Sie immer die Alarmlampe haben, das könnte am Encoding liegen. Denn ordentlich ist folgendes Vorgehen. Wenn Sie einen String haben, wenn Sie etwas importieren, dann machen Sie am Anfang ein Decode Bytes und Sie erhalten einen String. Also am besten in der Einleseroutine machen Sie direkt ein Decode und dann ist für Sie die Zeichenkettenwelt in Ordnung. Dann arbeiten Sie ganz normal in der Programmiersprache in Python mit Strings und erst wenn Sie es wieder rausschreiben zum Austausch mit anderen, dann kodieren Sie es wieder. Sie müssen sich nur an diese Regel halten, dann ist alles gut. So. Noch ein Wort zu den Quiz. Also ich war letzte Woche wirklich krank, ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich mal wirklich eine ganze Woche disabled war, aber ich habe es nicht geschafft, die Quiz zu überarbeiten und ich hoffe, dass ich diese Woche einiges schaffe und dann werde ich die Quiz zur Verfügung stellen. In diesem Sinn, Machen Sie es gut, aber es ist noch ein Kollege hier, der wollte Ihnen noch ein paar was sagen zu einem Hackathon. Wo ist denn der jetzt? Bitte? Okay, dann ist alles gut. Dann ist es bestimmt nicht so wichtig. Bis zum Freitag. Tschüss.